Soundbeats Productions.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Box-Podcast, heute die Nummer 79. Ich war zwar lange nicht mehr dabei, bin aber immer noch der Ingo und mit am Start heute der Tommy, der Imba, der Eugen und der Jan. Hallo zusammen.
Moin.
Hi.
Ja, Ausgabe 79. Ein kleiner Rückblick auf das letzte Wochenende. Saul Alvarez gegen Eris Landilara, Tomoki Kameda gegen Tungluang Sorsingyu. Joan Perez gegen Mauricio Herrera und das Comeback von Ebner Maris nach seiner Niederlage gegen Gonzalez. Ja, des Weiteren auf dem Programm noch in der Vorschau. Nathan Cleverly gegen, im Rückblick. Cleverly gegen Emilio Valori, Bellu gegen Dos Santos, Joshua gegen Skelton und Callum Smith gegen Vladimir Biossi. Ja, fangen wir damit erstmal an, bevor wir dann zur Vorschau kommen. Tommy, ich glaube, du hast alle Kämpfe gesehen. Womit willst du anfangen?
Ja, fangen wir mal mit dem Größten an, was vergangene Wochenende war. Und zwar, es war ja das Main Event zwischen Saul Alvarez, Canelo gegen Eris Landilara. Am Ende des Tages habe ich auf meiner Scorecard 114 zu 114 gehabt. Muss sagen, Lara hat sich den Kampf eigentlich selber oder den Sieg verschenkt, indem er halt einfach in gewissen Aktionen oder in gewissen Runden einfach zu inaktiv war. Und Canelo hat mir überraschend gut gefallen, hat gut zum Körper gearbeitet, viel zum Körper getroffen. Und der Speed-Vorteil, wo man ja Lara vom Kampf eigentlich zugeschustert hat, der war jetzt eigentlich, wenn sie im Innenfight waren, jetzt nicht so grob unterschiedlich, wie man sich halt im Vorfeld gedacht hat. Lara war halt daran bedacht, mit dem Jab zu arbeiten, viel zu laufen, den Alvarez überhaupt nicht irgendwie in Innenfight kommen zu lassen, sondern aus der Distanz den dann zu boxen. Und ja, Alvarez hat es echt wirklich gut gemacht. Er hat für seine Verhältnisse wirklich alles probiert und muss auch sagen, dass viele sagen, das war eine Robbery. In Europa haben mehr die Leute Alvarez vorne und in den USA irgendwie Lara. Also das ist irgendwie lustig zu beobachten. Ich würde sagen, so ein Mittelgewicht zwischen den beiden ist einfach so fair. Du kannst beide jeden knapp geben oder du machst es halt unentschieden. Ich finde es absolut, aber im Endeffekt kein Skandal, das Urteil. 117, 111, okay, brauchen wir nicht drüber reden, das Urteil ist zu hoch. 115, 113 ist so das höchste der Gefühle für Alvarez, aber auch für Lara das höchste der Gefühle. Ja,
aber ich muss dazu sagen, also ich habe gedacht, ich werte großzügig für Lara und habe den Kampf 115 zu 113 für Canelo gehabt und da war ich schon überrascht, wie Glas teilweise gesehen wurde. Also dass Lara doch mal den Kampf gewonnen haben könnte bei dem einen oder anderen Ringrichter. Aber es war ein spannender, sehr, sehr ausgeglichener Kampf. Also.
Lara war halt einfach selber schuld, indem er halt immer dazu neigt, dann irgendwie selbstgefällig zu werden und einfach nichts mehr zu tun. Er ist einfach gerannt und er war aber durch den Cut, wo er den Cut gehabt hat, hat er drei Runden in Folge einfach verloren gehabt. Der Cut ist durch einen Schlag gekommen, braucht es sich nicht beschweren, es war regulär, er ist halt so entstanden. Und Canelo hat da wegen die Überhand gehabt bei dem Cut. Also ich habe wirklich gemeint, dass er es jetzt halt auch vorzeitig schaffen kann. Weil Lara war doch bei dem einen Körpertreffer echt in Nöten. Was ich beim Alvarez halt vermisst habe, ist, er war ja des Öfteren in der Nahdistanz, er hat halt nicht versucht, den Aufwärtshaken zu schlagen, denn ich finde, der Aufwärtshaken gegen Lara ist schon ein Schlüssel, auch wenn er jetzt Linkshänder ist, aber das ist trotzdem möglich, weil er meiner Meinung nach für den Aufwärtshaken in der Nahdistanz echt offen war. Und den hat er Alvarez so gut wie nie probiert und also meiner Meinung nach, wenn er den einmal trifft, dann hätte das Ding vorzeitig entscheiden können. Hat er nicht gemacht. Er hat wahrscheinlich auf seinen Trainer gehört. Die wollten halt die Taktik fahren, dass er bei ihnen auf den Körper geht. Und es hat sich ja zum Teil dann bezahlt gemacht. Also von der Robbery braucht man hier meiner Meinung nach absolut nicht reden. Es war ein spannender Kampf, schöner Kampf. Man hat sich ja vorgestellt, dass der Lara den Kampf so kaputt macht. Ich meine, auf der einen Seite hat er schon versucht, aber auf der anderen war es immer spektakulär und immer spannend. Ja gut, spektakulär, wie man es halt sieht, aber war immer spannend so. Und ja. war unentschieden ist so meiner Meinung nach das Fairste.
Ja. Ja, wie gesagt, ich habe den Kampf leider nicht gesehen. Ich habe nur ein bisschen drüber gelesen, scheint wirklich ganz unterhaltsam zumindest gewesen zu sein. Ja, möchte dazu noch jemand was sagen? Sonst würde ich sagen, machen wir einfach weiter in der Liste mit Tomoki Kameda.
Ja, mich würde nur interessieren, was der Imano auf der Scorecard gehabt hat.
Ja.
Ja, ich hatte es unentschieden am Ende des Kampfes. Ich sehe das eigentlich ähnlich wie ihr. Also es war ein relativ ausgeglichener Kampf. Die ersten Runden war Lara auf jeden Fall der bessere Mann. Da hatte Canelo Probleme auf jeden Fall mit der Beweglichkeit von Lara klarzukommen. Kam etwas besser in den Kampf dann so in den mittleren Runden, die ja auch dann schon, ja, ich sag mal so ab Runde 5 bis ja vielleicht 8, 9 hat Canelo schon die Hauptrunden eigentlich alle gewonnen. Und hinten raus, ja gut, es waren auch immer sehr enge Runden dabei, auch in dem mittleren Sektor. Also ich, mein Alvarez hat zwar mehr gemacht, aber Lara hatte so die besseren, präziseren Einzelhände. Also wenn Lara was gemacht hat, hat er ihn auch knackig getroffen. Ne?
Ja, das stimmt.
Canelo, so. Und Canelo hat halt schon auch sehr gut zum Körper gearbeitet, hatte sehr gute Körpertreffer drin, aber jetzt nicht so die entscheidenden Treffer zum Kopf. Und da muss man immer gucken, was scoret man da jetzt halt dann eher. Also die richtig präzisen, knackigen Einzelhände, die Lara hatte, vielleicht so 3, 4, 5 pro Runde. Oder halt dann die 15, 16 Körpertreffer, die Canelo dann drin hatte. Ne? Das ist dann halt immer so eine Sache, wie du halt die Treffer wertest. Ich persönlich, naja gut, hatte die Runden halt auch meistens ziemlich eng. Hab's dann aber hauptsächlich Canelo dann schon gegeben, weil er halt auch aktiv nach vorne gegangen ist, weil er hinterher gelaufen ist, weil er Druck gemacht hat. Er hat schon
probiert, den Kampf zu machen. Und
ja, genau, deswegen hat er halt die...
Du halt dazu, den das schon eher zu geben, der wo halt versucht, sich zu entziehen.
Ja, ist richtig, genau. Und deswegen also... Im Zweifel würde es dann auch Canelo eher geben als Lara, aber ich hatte jetzt 114-114 unentschieden. Ich denke, damit hätten auch beide leben können. Aber gut, die 117-111 ist natürlich Quatsch, die man da gewertet hat. Ne? Das
beide
ist zu
Richtungen
hoch.
Wäre 117-111 Quatsch. Das war ja,
genau.
Ein Kampf.
Genau, genau.
Beide 115-113 oder unentschieden werden kann.
Ja. Das hatte ich auch so in den Vorberichten mir schon gedacht. Der Kampf ist relativ eng und es gibt dann im Endeffekt die Home Decision halt. Ne? Ich meine, wenn der Kampf vielleicht irgendwo anders ausgetragen worden wäre, dann ja, hätte es vielleicht Lara halt bekommen.
Oder so. Ich habe es ja halt im Vorbericht schon gesagt, Lara ist halt einfach nicht der Mann, wo die Massen begeistert, wo zieht,
genau,
wo man Geld damit machen kann. Und das war ja, haben wir ja im Vorbericht, waren wir uns schon einig, es ist halt einfach so, wenn es knapp ist, kriegt es Alvarez. Und es ist halt einfach so kommen. Und jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Ich vermute mal, der kämpft jetzt gegen Cotto nächstes Jahr im Cinco de Mayo Wochenende. Ich vermute mal, das lassen sie sich nicht entgehen. Oder Mayweather spielt halt irgendwie mit Cotto. Aber ich glaube, Alvarez gegen Cotto wäre meiner Meinung nach, würde ich interessanter finden. Also würde ich mir gerne ansehen. Denn was will Alvarez jetzt noch kämpfen in der Gewichtsklasse?
Ja, aber umgekehrt hört man, er würde ja gerne schon irgendwie in der Gewichtsklasse bleiben. Obwohl er offenbar Probleme hat, diese Gewichtsklasse irgendwie
zu erreichen. Ja, das widerspricht dir doch wieder einem Satz.
Ja,
genau. Er würde gerne in der Gewichtsklasse bleiben, aber er kann es.
Er hat jetzt zweimal im Catchweight kämpfen müssen und ja, eigentlich ist das ein klares Zeichen. Du musst jetzt wirklich mal eine Klasse höher gehen. Und wer wartet da? Cotto.
Ja, ich denke auch.
Cotto. Kampf, wo beide wirklich, ich glaube, das könnte der Kampf sein, der am meisten Geld bringt, wo keiner der beiden anderen großen Namen in dem ja, Bereich involviert
ist. Ja, das ist für mich auch der Kampf, wo am meisten vielleicht so an Views generiert, außer Mayweather Pacquiao. Okay.
Genau, ja, und deswegen wird die Kohle die wahrscheinlich zusammenführen. Ne?
So ist es. Geld regiert die Welt, vor allem Boxen. Ne?
Ja, ich meine, das ist einfach der logische Kampf so. Und ich meine,
ja,
Cotto wollen die Leute jetzt alle wieder sehen nach dem Sieg.
Und ja, warum auch nicht, ganz ehrlich.
Ja, also wobei ich schon glaube, dass, weiß ich nicht, Martinez war so unser Pferd in den Zustand. Ich glaube einfach, dass, weiß ich nicht, dass Alvarez Cotto einfach nur auseinanderschrauben
will. Alvarez gewinnt gegen Cotto, glaube ich auch. Da waren wir uns doch vor einem Jahr alle einig, aber jetzt hat halt der Cotto gegen Martinez gewonnen und jetzt sieht man halt über den Cotto einfach das Übermächtige und jetzt meint man halt wieder, au, jetzt ist er vielleicht wieder doch spannender Kampf.
Übrigens,
am Ende des Tages kriegt er die Prügel und gut
ist. Übrigens, wo wir gerade in der Diskussion ist, Oscar De La Hoya bringt offenbar auch noch Golovkin ins Spiel als möglichen Gegner.
Ja, das ist aber nur, das haben sie den Paul Malignaggi auch schon gefragt in so einem Interview. Na, er hat gesagt, das ist alles so ein Promoter-Move. Erstens, der weiß genau, dass der bei HBO ist. Das weiß der ganz genau. Das ist alles nicht möglich. Und das so, es ist ein reiner Promotion-Gag irgendwie. Du kannst nur, das kannst doch nicht machen. Du kannst doch Alvarez nicht gegen Golov, der ist ja Geschmack, der Frotsch kämpft doch morgen auch nicht gegen Vladimir. Ich meine, das ist zwar nur eine Gewichtsklasse, Alter, aber ich habe mal Bilder von denen zwei nebeneinander gesehen, das ist unfair. Es ist unfair und der weiß genau, der kann sich da nicht verprügeln lassen, vor allem der, wo im Anführungszeichen keinen Namen nicht hat. Naja, das ist immer, das ist, ich weiß nicht, was das ist, was man damit bezwecken will, dass der da jetzt den Golovkin ins Spiel bringt. Die wissen doch genau, wie wir auch, jeder vernünftige Mensch, wo sich ein bisschen mit Boxen beschäftigt, dass der Alvarez sowie der Cotto, die kriegen an einem Abend die Hucke voll vom Golovkin. Beide hintereinander antreten.
Ja, ich kann dir sagen, woran das liegt. Angriff ist die beste Verteidigung. Ne? Ich meine, bevor irgendjemand anders auf die Idee kommt, so diesen Kampf zu fordern.
Ja, so macht es Peter Quillen ja die ganze Zeit. Der fordert ja nur Leute, wo er beim Martin Center sind.
Und wenn ja, genau, wo die Matchups nicht zustande kommen können. Ja, richtig.
Und wenn dann der Danny Jacobs kommt und sagt, ey, Alter, wie schaut's aus? Lass uns um einen Titel kämpfen. Dann sagt er auf einmal, ja, wir sollen uns nicht gegenseitig, ja, wir kommen aus demselben Bezirk und so. So ein Scheiß, Alter. Der Quillen ist, der zeigt genau, wie es geht. Einfach, Golovkin duckt mich. Ja, okay. Er ist bei einer anderen Promotion, er weiß, dass er beim anderen Center ist. Es ist halt, die Amis also, sind halt einfach schon, ist halt einfach schon manchmal zum Weggucken.
Ja, aber umgekehrt musst du dir aber überlegen, es gab ja schon Kämpfe, die irgendwie auf zwei Sendern gleichzeitig liefen. Also Tyson gegen Lewis war ja so ein Kampf, wo der auf Showtime und auf HBO lief und ja, den einen hat Michael Buffer angekündigt, den andere wurde von jemand anderen angekündigt. Das kann man schon machen, aber eigentlich sind das ist ein Kampf in 10 Jahren oder so. Das könnte passieren bei Pacquiao, Mayweather oder so. Aber ansonsten kann ich es mir auch nicht vorstellen.
Ja, weiß ich nicht. Ja, mal schauen. Ja, es ist halt schon eher so Ausnahme, aber ja, vielleicht ist es halt aber. Im Endeffekt hat es Pacquiao gegen Mayweather auch bis jetzt noch nicht möglich gemacht. Und beide überhaupt keinen Bock haben, gegeneinander zu kämpfen, sind beide irgendwie dieselben, dann werden halt irgendwelche Leute wieder kämpfen.
Ja, aber das ist ja ein anderes Thema, kommen wir später nochmal.
Ja, das haben wir eh schon tausendmal durchgelutscht.
Aber du regst dich jedes Mal so schön drüber auf.
Ja, weil es mir aufregt, weil auf der einen Seite alle sagen oder motzen immer gegen andere Kämpfer, wie zum Beispiel die Klitschkos oder so, denen bleibt nichts anderes übrig, wie viele Leute halt zu kämpfen. Oder war gut, man kann ja ehrlich sagen, Vladimir, sind wir uns ja einig, kann eigentlich im Grunde aufhören. Das, was er eigentlich seit Jahren betreibt, jetzt nach dem Hey, ist ja eigentlich eine Geldmacherei auf der einen Seite. Es hat ja keinen sportlichen Wert mehr. Oder hat es einen sportlichen Wert?
Für mich nicht.
Steigert sich ja nicht mehr seine Legacy. Nee. Siege über den Franzecken? Oder dass er zum 1.000.000. Mal gegen Tony Thompson kämpft?
Ja, komm, er kämpft doch jetzt gegen den Besten überhaupt, den Pulev. Und danach wird er irgendwann mit dem Sieger von Stivern und Wilder noch kämpfen und dann kann er beruhigt in Ruhestand gehen. Hat alles geschafft. Nur einziger Boxer, den nicht besiegt hat, ist sein Bruder, weil er gegen ihn nicht gekämpft hat.
Als die Mama verboten hat.
Das ist unter den Codex Harry.
Na gut. Nächster Kampf.
Nächster Kampf, ja. Ich würde sagen, Tomoki Kameda gegen Tungwang Sor Singyu.
Oh, das hast du gut ausgesprochen.
Ja. Ja, möchte jemand oder möchte Tommy wieder? Oder?
Also, es war bis zum Abbruch, zum K.O.-Sieg von Kameda wirklich ein sehr, sehr gut ansehnlicher Boxkampf um die Weltmeisterschaft im Bantamgewicht. Ich habe den Japaner aber schon stärker gesehen. Punktrichter war es ja am Ende ein Draw, bis zum Abbruch in Anführungszeichen. Also der hat schon echt heavy hands. Der Kameda hat mir wirklich gefallen. Aber er kämpft halt in einer Seite auf der anderen, in einer Gewichtsklasse, wo halt einfach nicht so unter dem Radar steht, das Bantamgewicht. Ich meine, die Jungs haben echt sensationell was drauf. Er ist ja 1,70, das ist ja gar nicht so klein. Also für ein Bantamgewicht ist 1,70 eigentlich schon relativ groß, wenn man bedenkt, dass mit 1,70 manche Halbweltergewichtler so groß sind. Also er kann den Sprung dann schon wagen, Gewichtsklassenaufstiege zu machen. Ist auch besser, meiner Meinung nach. Im Bantamgewicht gibt es vielleicht einen Kampf gegen den anderen Japaner noch für ihn. Gegen diesen Yamanka, glaube ich, ist da noch, müsste bei Boxex sogar die Nummer 1 sein. Das wäre die einzigste Lösung noch und dann hochzugehen, weil spektakulär war er eigentlich, aber das Problem ist halt, die Japaner, die kämpfen halt unter sich in Japan meistens und sind halt in den USA, da wo es das Geld halt gibt, eher nicht so beliebt, beziehungsweise so bekannt. Es sei denn, er strebt halt einmal an, irgendwie die Gewichtsklassen ein wenig zu dominieren. Also er ist jung, 23 Jahre, ist groß. Für einen Bantamgewichtler ist riesengroß eigentlich und kann da noch ein wenig aufklären. Also im Endeffekt war guter Kampf, war fetter Körpertreffer am Schluss und hat Spaß gemacht, sich mal den Kampf anzusehen.
Ja. Das Interessante ist ja, man hat die Woche schon gehört, dass er direkt bei Al Heyman unterzeichnet hat. Das heißt, den werden wir jetzt wohl auch öfter sehen können.
Ja, aber da muss er halt Gewichtsklassen aufsteigen. Weil
Also insgesamt wird er nach Japan zurückgehen und dort für immer wieder untertauchen. Wir hören nie wieder was von ihm, sondern den können wir jetzt öfters wahrnehmen. Ja, Heyman ist
auf jeden Fall schon bedacht mit Richard Schaefer. Ich denke, die werden schon unter einer Decke stecken. Und die werden jetzt da die neue Promotion auffahren und dann halt so mit zu den Top 3 Boxständern in Amerika zählen, wenn nicht Heyman mittlerweile schon alle den Rang ein wenig abgefahren hat. Aber ja, ist ja noch nichts irgendwie offiziell, ist ja immer alles so underground irgendwie beim Heyman. Ja, ich finde es gut, wenn junge Leute nachkommen und dann die Gewichtsklassen so durch und durch dominieren, würde mir gefallen. Ich habe nichts dagegen. Ja, auch der Name von dem Japaner El Mexicanito.
Warum auch nicht? Wenn der Marcos Medana El Chino ist, dann geht das auch andersrum. Also nicht ganz.
Fast.
Oh ja.
Ja, möchte noch jemand was dazu sagen? So weiter. Also Tomoki Kameda. Auf jeden Fall ein Mann mit Potenzial, auch nach oben hin, was die Gewichtsklassen angeht. Behalten wir mal im Auge, würde ich sagen. Ja, dann Juan Perez gegen Mauricio Herrera. Als nächstes auf unserem Tagesprogramm.
Ja. Na gut, dann fange ich nochmal an.
Ja, hau rein.
Ich kaum noch nicht gemacht. Herrera hat den Kampf gewonnen, aber die Punktrichter durch MD im Endeffekt. Ich habe mit 116, 112 vorne gehabt, also 8 zu 4 Runden, war im Endeffekt verdient. Ich finde es gut, dass es sich jetzt einen Titel, auch wenn es nur Interim ist, eingefahren hat, ein bisschen auch jetzt ein wenig Hype abkriegt, ein bisschen Lob und hat es sich auch verdient, weil gegen Garcia hat er den Kampf damals vielleicht schon gewonnen, gegen Danny Garcia hat es Urteil dann nicht bekommen und Herrera hat auch Provodnikov schon geschlagen, also das ist halt einer der Wushu echt. Ja, es ist so ein ähnlicher Mann wie Molina, der wo halt irgendwie ja, den Respekt nicht wirklich abkriegt und ein richtig guter Kämpfer ist, hat jetzt zwar überhaupt kein Knockout-Power, aber ist echt fies und unangenehm zu kämpfen und gerade solche Kämpfer haben irgendwie, kriegen nie einen Respekt ab, sondern werden gemieden und dann halt in Kämpfe halt beschissen. Ich meine, der hat 4 Niederlagen und irgendwie 3 MDs oder SDs, dann weißt du eigentlich schon Bescheid, ne? Gegen Alvarado den Kampf, gut, der Alvarado-Kampf war, glaube ich, weg damals, aber gegen Mayfield war es auch ziemlich eng, gegen Garcia eine MD und ganz früh ist auch durch eine SD verloren. Wie jetzt der Kampf gegen Provodnikov war, ich habe es ja in Erinnerung, der war fürchterlich eng, ob es eine Robbery war, keine Ahnung, oder Diebstahl auf gut Deutsch, muss man sehen. Für ihn gut, mal schauen, wie es jetzt für ihn in der Gewichtsklasse weitergeht, vielleicht kriegt er, was ich zwar nicht glaube, gegen Garcia nochmal Rematch oder dann vielleicht gegen den Sieger von Brandon Rios. Ja, muss man sehen, was da für ihn noch drin ist. Im Endeffekt ein ganz, ganz guter Sieg. Haben dann auch nicht viel zutraut. Viele haben auch gesagt, gegen Perez verliert er.
Ja, allseitiges Schweigen. Dann war noch ein Kampf, ich weiß nicht, war es auf derselben Card?
Ja, war auf
derselben. Ja, eben Amaris, das Comeback nach seiner Niederlage. Und ja, auch hier das Wort, ich denke mal fast an Tommy.
Ja. Ich meine, er war jetzt ein Jahr raus nach seiner echt überraschenden Niederlage gegen Johnny Gonzalez, wo in der ersten Runde K.O. Ich meine, der hatte ja so viele Schlachten schon vorher gehabt, Amaris. Mhm. Hat irgendwie gegen Moreno, gegen Agbeko zweimal, gegen Dachinian, auch gegen diesen Johnny Perez viele, viele Treffer auch genommen und hat die gestanden und dann kommt halt Johnny Gonzalez und flext den halt mit so einer linken Hand weg. Und dann war es halt ruhig um ihn, ne? War jetzt ein Jahr weg, man wusste nicht, wie ist er drauf, irgendwie familiäre Probleme, sein Bruder ist irgendwie auf der Flucht in Mexiko, ist auch Profiboxer, der in Amerika mit Haftbefehl gesucht, ist da irgendwie nach Mexiko geflüchtet, war alles auch nicht so einfach für ihn und ist jetzt zurückgekommen. Punktsieg war im Endeffekt okay, es war jetzt nichts Souveränes. Oder doch im Endeffekt was souverän, aber nichts Großartiges, was er vollbracht hat. Er hat halt seinen Job gemacht, hat jetzt nicht großartig überzeugt, aber war auch, wie gesagt, jetzt nicht so schlecht. Hat halt seinen Job gemacht, das ist, reicht im Endeffekt. Jetzt will er gegen Johnny Gonzalez das Rematch haben. Das wird er auch bekommen, weil Gonzalez hat er jetzt auch allzu viel nicht gemacht, hat einen Kampf danach gehabt. Den hat er auch, glaube ich, im Mai jetzt irgendwann gehabt, hat er gewonnen gegen einen Mann, wo 12 Kämpfe gehabt hat. Und wenn Mares sich da halbwegs anstellt und irgendwie schauen kann, dass er der Linken vor ihm irgendwie weichen kann, dann besiegt er auch ganz alles in einem Rematch und ist dann wieder Weltmeister. Von dem her kann man es dann als Ausrutscher bezeichnen, weil Mares ist halt schon einer, der wohl jetzt zwar nicht so viel Massen zieht, aber doch schon ein beliebter Kämpfer ist aufgrund halt auch seiner Wurzeln und seiner Herkunft. Ist halt gut anzusehen. Ist halt einer, der wo halt Charakter hat, ist immer nett. Und so hat jetzt auch nicht so das große Mundwerk. Ist halt so ein realer Typ. Ich mag ihn. Ist gut, dass er wieder zurück ist.
Ja, das denke ich auch. Ja, wollen wir einfach mal zur England-Card switchen. Und auch da fangen wir dann mal an mit dem ja, vermeintlichen Hauptkampf Mason Cleverley gegen Alejandro Emilio Valori. Und ich glaube, dazu kann Jan ein bisschen was erzählen.
Ja, das eigentlich Interessante ist, der Nathan Cleverley und der Tony Bello, die sind ja beide, also das ist der andere Kampf, der an dem Wochenende so hauptkampfmäßig in England war. Beides Cruiserweight, die haben schon mal gegeneinander gekämpft, es gab eine Mixed Decision, die kommen aus der gleichen Gegend, die kennt man, die sind so Lokalrivalen. Und ist klar, also beide haben, der eine hat in der vierten Runde mit K.O. gewonnen, der andere in der dritten Runde. Das war jeweils WBO und WBA, interkontinentale Titel, also Papiertitel, die irgendwie so halb wichtig sind. Und damit sind sie jetzt wieder ein bisschen aufgebaut worden und ein paar Taten. So, ich war kurz
weg. Deine Aufnahme, es geht alles, ne?
Müsste eigentlich funktionieren, ja.
Ja, okay. Ich hab dir halt jetzt weitergeholfen. Was ist denn jetzt kurz weg? Und im Endeffekt bastelt man da halt eine Rematch, deswegen hat man beide auch, wie du schon sagst, das Doppel-Main-Event. Der erste Kampf war damals wirklich auch nicht schlecht. War ein Hin und Her, war aber richtig, richtig eng. Und von dem her tut man halt jetzt deinem Grüßegewicht sich da jetzt halt das Rematch zusammenbasteln. Mhm. Macht es dann bei dem einen da, ich denke mal in Liverpool wieder. Und dann.
Doch der größte Fight für beide im Cruisergewicht, ja, oder? Weil mal ganz ehrlich, gegen die Weltmeister haben beide nichts zu melden, bin ich der Meinung.
Ja, ja, die haben auch. Ja auch schon gegen die Weltmeister beide verloren. Der eine gegen Kovalev, der andere gegen Adonis Stevenson.
Ja, das war ja halbschwer. Das war
im Halbschwergewicht.
Ja, ja. Das aber war im Halbschwer.
Ach so, okay.
Ja.
Und ja, klar, stimmt, aber.
Ja, und von dem her, es ist halt, im Endeffekt war es halt wieder ein typisch englischer Cut.
Ja. Ja, Tommy, ich weiß nicht, du bist ja immer so ein bisschen da mit deinen spitzen Ohren unterwegs. Weißt du, wo der Weg vielleicht für Nathan Cleverley jetzt in naher Zukunft hingeht? Wenn er jetzt dann gegen Bellu boxt, glaubst du, dass er da irgendwelche Ambitionen hat, wirklich noch gegen einen Weltmeister anzutreten? Weil, wie gesagt, ich glaube, er ist chancenlos. Er hatte im Halbschwer schon keinen Punch. Wo soll der im Cruisergewicht herkommen? Und ja, das sind ja keine Bauern, die da rumlaufen, sagen wir es mal so.
Ja, da hast du ja schon gesagt, im Endeffekt, Gary will ja da gewinnen.
Ja.
Das sind ja alle körperlich nochmal ganz andere Welten.
Ja, das. Ja. Das ist es. Naja, vielleicht auf nationaler Ebene scheint man
auf ja auch nationaler Ebene, vielleicht ist dass man da EM-technisch was macht.
Ja.
Aber irgendwie, das Problem ist halt, wenn du in der unteren Gewichtsklasse keinen Punch hast, was willst du dann in der oberen machen?
Ja.
Der Cleverly hat es halt einfach machen können gegen körperlich unterlegene Leute und hat halt da aufgrund, ich meine, er hat eine hohe Workrate.
Ja.
Das muss man ihm lassen. Aber gegen stabile Leute, stabil ist das neue Wort, sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Der geht gegen alle Weltmeister wahrscheinlich K.O. Gegen Hook wird er K.O. gehen, gegen Blodacek wird er K.O. gehen, gegen Hernandez wird er auch wahrscheinlich keine Chance haben.
Na.
Ne? Und gegen Guillermo Jones oder gegen den wird er wahrscheinlich eher auch nicht. Und von dem her, er fährt ja die WBA-Schiene. Ja. Man geht halt, man will halt jetzt ganz klar, ich meine, es ist ja schon ganz klar, was man da machen will. Beim Tony Bello auch, die machen jetzt den Kampf dann gegeneinander und dann schaut man halt, weil der WBA ist ja jetzt eineinhalb Jahre schon immer verteidigt worden von Guillermo Jones, dass der vakant wird. Und wahrscheinlich kämpfen dann der Bello und Cleverly gegeneinander um den vakanten WBA-Titel im Cruisergewicht. Vielleicht ist das so der Plan. Kann ich mir gut vorstellen, weil irgendwie muss ja der auch mal verteidigt werden. Die zahlen ja auch keine Gebühren, Guillermo Jones und Lebedev. Und von dem her sind die aus den Rankings draußen. Der Jones hat sowieso über ein Jahr jetzt nochmal gekämpft. Ist gesperrt und von dem her vermute ich schon mal, dass Cleverly das anstrebt oder dass die das anstreben, um über vakanten Titel zu kämpfen. So können sie Weltmeister werden.
Mhm. Ja, andere Chancen sehe ich da ehrlich gesagt auch nicht. Ja, sonst noch irgendwas Erwähnenswertes zu diesen beiden Kämpfen vielleicht? Nee. Nicht wirklich, ne? Ja, dann auch außerdem auf der Card Anthony Joshua gegen Matt Skelton.
Ja, wegen haben wir uns kaum gedacht, ne?
Ja.
Ja, es ist halt mal wieder ein typischer Aufbaukampf von einem kommenden Heavy-Gewichtspotenzial-Champion. In zwei Runden K.O. gelandet gegen einen Veteran, der definitiv nichts mehr in irgendeinem Kampfring verloren hat. Der ist jetzt 47 Jahre alt und der ist kein Bernard Hopkins.
Nein, und das ist er nicht.
Der sollte jetzt endlich mal das Boxen sein lassen und irgendwas anderes tun.
Ja, solange noch Kindheitserinnerungen da sind wahrscheinlich.
Umgekehrt sah er für 47 Jahre gar nicht so schlecht aus. Er war dann halt nach zwei Runden K.O. Und jetzt könnte man mal freundlich sein und sagen, dass Joshua sein Boxrec-Ranking da zumindest nach Punkten verdoppelt hat durch den Kampf. Also es war schon ein lohnenswerter Kampf für ihn. Umgekehrt steht jetzt demnächst, es stehen schon zwei weitere Kämpfe fest. Der wird in Kürze gegen eine Person kämpfen, deren Name ich jetzt nochmal nachschauen muss.
Jaroslav Savrutny.
Ja, genau. Diese Person ist eigentlich nur deshalb interessant, weil sie mit David Price kürzlich 10 Runden gegangen ist und dann halt nach den Runden verloren hatte. Das heißt, man will den jetzt mal nicht immer nur maximal drei, vier Runden kämpfen lassen, sondern der soll jetzt auch mal gegen jemanden ran, der ein bisschen was aushält, der nicht gleich K.O. geht und damit ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Und danach darf er gegen Michael Sprott kämpfen, der ja auch schon mal ein halbwegs bekannter Name ist, aber auch nichts Besonderes. Und
ja, vor allem auch schon ein bisschen über den Berg ist so Sprott mittlerweile. Ja. Aber es ist vollkommen legitimer Aufbau, also wenn jetzt...
Ja. Also habe ich mir überlegt, was jemand anderes, den ich gern mal hier erwähne, mit Deontay Wilder, wie lange der gebraucht hat, um auf diesem Niveau zu kämpfen und der jetzt immer noch eigentlich gegen Gegner auf diesem Niveau kämpft. Ist das schön, dass der jetzt schon nach 7 Kämpfen auf diesem Niveau ist. Also es ist interessant und ich würde mich nicht zu sehr wundern, wenn der in 2 oder 3 Jahren auch schon einen Weltmeisterkampf macht.
Genau. Und ob er dann endet wie Audley Harrison, das wird man dann sehen.
Das glaube ich jetzt schon mal nicht. Ich sehe da mehr Potenzial. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist.
So, man auch. Weiß nie. Der Fortley ist ja auch Olympiasieger geworden. Ne? Mal gucken. Aber ich denke, er macht einen guten Eindruck und hat eigentlich alles, was man braucht. Und wie das kindtechnisch.
Sagen wir es halt einmal so. Machen wir es halt einmal so. Jan, wer war der letzte Olympiasieger im Schwergewicht, wo man wieder was gerissen hat?
Povetkin.
Was hat denn der gerissen?
Er ist zumindest offiziell Weltmeister geworden. Und das ist mehr als Audley Harrison gebracht hat. Und davor dürfte es wahrscheinlich schon Klitschko gewesen sein, 96.
Ja,
also 2012 war es ja
schon stark. 18 Jahre lang.
Joshua, dann davor müsste Povetkin gewesen sein, 2008. 2004, keine Ahnung.
2008 war Camarello, meine ich, der.
Ja, es gibt ja zwei Gewichtsklassen, die für Schwergewicht zutreffen.
Ja, Schwergewicht.
Das ist etwas Joshua schwieriger, ohne dass ich das jetzt spontan nachschauen kann.
Er muss erst einmal was beweisen. Er soll erst einmal eine kriegen, einmal einen Kampf machen, wo die Gegner sich wehren und dann einmal schauen, was er verträgt.
Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, er wird deutlich schneller aufgebaut als einige andere und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dass er jetzt nur noch im zweiten Kampf einen Weltmeisterkampf hat, wie einige Super-Amateure, ist auch eine gute Sache. Und dann sehen wir halt nach 10, 15 Kämpfen, wie gut er wirklich ist.
Genau. Wenn er dann mal wirklich harte Eisen boxt, so, dann wird man sehen. Wie gut er wirklich ist. Ich meine, Anlagen hat ja alles, aber die Wahrheit liegt dann später halt im Ring. So. Man wird sehen.
Das Interessante ist halt, er sieht nicht aus wie die typischen Kämpfer in dieser Cheeseburger Division, die eigentlich nicht unbedingt aussehen wie Boxer, sondern eher aussehen wie wenn ich mal wieder ein Wochenende zu viel gegessen habe.
Oh, an einem Wochenende kriegst du das hin, so rund zu werden.
Das ist ein anderes Thema.
Ja. Warten wir es mal ab. Ja, Anthony Joshua mal im Auge behalten. Wie schon gesagt wurde, bis er sich mal vielleicht was fängt. Gucken, wie er damit klarkommt. Vielleicht mit Situationen, die einfach unangenehm sind. Vielleicht auch, dass er mal einen Cut hat oder so, wie er sowas umschifft, so eine Problematik. Bin ich echt mal gespannt. Aber wie gesagt, Metz gelten. Fordert einen da wenig. Callum Smith gegen Vladimir Biossi. Ja, wir haben heute einige Zungenbrecher dabei. Und ja, auch den Kampf habe ich nicht gesehen. Deswegen Feuer frei, Jungs.
Ich habe ja auch nicht gesehen. Jan, bitte.
Ich habe ihn auch nicht gesehen.
Hat ihn keiner gesehen und wir nehmen ihn mit ins Programm. Das ist auch lustig.
Wir haben ihn in der Vorankündigung letztes Jahr mal gehabt. Sorry. Ja.
Auf jeden Fall hat der Kampf stattgefunden. Er hatte wahrscheinlich auch mit Callum Smith einen Sieger. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Weil ja, Callum Smith hat gewonnen durch Punkte. Das
weiß ich. Ja, okay. Nee, ich habe mich nämlich wochenlang nicht mit dem Boxsport befasst.
Rocky Fielding hat den Kampf vorzeitig gewonnen gegen Noah Gonzalez Alcabo, der ist einmal mit einem Sturm. Das war, glaube ich, der hat einmal einen Sturm gefordert, 2007. Mit einem Sturm über die Runden gegangen und hat den durch K.O. gezwungen. Ja, in der fünften Runde, genauso wie Groves hat gegen den auch schon mal Kampf gehabt.
Ja, wir wissen eben auch nicht alles. So, ich meine, ich war in London, habe auch nichts mitgekriegt so vom
Boxen. Feine Herr ist Riesenrad gefahren, habe ich schon gehört.
Ja, und Ingo hat da auch viel zu tun im Moment und deswegen ist das halt manchmal so. Aber wir bemühen uns auf jeden Fall,
mehr zu schauen. Und es war jetzt halt auch noch die Cricket-Weltmeisterschaft oder so irgendeine andere unwichtige Sportart.
Ja. Es tut uns schon leid, dass wir alles gesehen haben, bis auf den achten Undercard-Kampf.
Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Es kommt wieder vor, denke ich. Und deswegen kommen wir mal zur Vorschau. Guillermo Rigondo gegen, jetzt kommt der nächste, Sot Kukietkim.
Sie vorweg den Sarkozy.
Ja.
Ja, Guillermo Rigondo, ja, einer meiner Lieblinge. Und ja, viele sagen, er rennt mal gerne, aber ich finde ihn einfach nur edel, obwohl ich eigentlich mehr Fan ja von richtigen Schlachten bin. Aber Guillermo Rigondo ist schon ein Augenschmaus. Ja, sein Gegner, Kokietkin, kenne ich nicht.
Ja, das ist halt ein Thailänder, die dazu neigen, gern an die 90 Kämpfe schon zu haben. Und irgendwie, er hat gegen den Leon schon mal verloren, gegen Ponce Leon 2005 nach Punkte und einmal gegen den Leon nach K.O. in der ersten Runde. Das sind so seine bekanntesten Gegner im Endeffekt. Sonst eigentlich nur 08, 69, 67 Männer. Ich muss dazu nur erwähnen, er war WBO Asia-Pazifik Meister im Superbantamgewicht.
Oh, und dann hat Manuel Chai nicht herausgefordert.
Nee, und kriegt halt dann, ich meine, er hat 66 Kämpfe, 63 Siege. Ist halt der Asiate, die Karte ist in
Macau.
Halt einfach, ja. Und von dem her, ja, kriegt halt jetzt einen Kampf gegen Rigondo. Für den Kampf meiner Meinung nach
dominieren.
Ja, das sowieso, aber ich überlege gerade, ob er einen abschießt oder nicht. Ich sage ja. So.
Ich denke auch.
Ich sage, er gewinnt den Kampf durch K.O. in der fünften Runde.
Also der Thailänder, der ist ja auch schon einmal in seinen 66 Kämpfen K.O. gegangen. Rigondo schlägt ab und zu mal einen Gegner K.O. Ein paar Kämpfe jetzt schon nicht mehr, aber das könnte er jetzt mal wieder bringen. Das ist auf jeden Fall möglich, aber es ist halt auch ein Kampf, der ja, das ist jetzt noch nicht mal Top 50 bei Boxrec der Gegner. Also es ist ein reiner Vorstellungskampf. Bob Arum will ein bisschen mehr nach China expandieren und dort den Boxsport ein wenig aufbauen und dort neue Fans gewinnen und dann kann man sowas halt machen.
Genau, ich denke,
Rigondo will halt in Amerika wahrscheinlich zu Recht keiner sehen, weil es ein, oder eigentlich zu Unrecht keiner sehen, weil es ein Kampfstil ist, der jetzt nicht unbedingt attraktiv für den Zuschauer ist.
Ja, aber warum feiern dann alle Mayweather? Nur weil er größere Klappe hat wie er.
Ja, es ist halt so eine Geschichte.
Ja, es ist halt ja so.
Und es ist halt eine Gewichtsklasse, die leider auch nicht so viele Leute interessiert.
Ja, das zum Weiteren richtig. Seinen großen Kampf gegen Donaire hat er damals gehabt. Den Donaire hat er
gestört.
Das war wie Deutschland gegen Brasilien. Entschuldigung, ich will gar nicht mit Fußball anfangen. Aber so kann man es vergleichen.
Ja, ich sage mal nur die pure Zerstörung und Demütigung für Donaire. Also, weiß nicht. Ich denke auch, dass der wird einfach vorzeitig Kampf gewinnen. Also
denke ich auch. Also das sollte auch vorzeitig, ich denke mal, bis zur achten Runde.
Genau, also wenn ihn nicht die übliche Kubaner-Krankheit wieder fährt.
Ja, ich glaube, der Guillermo sieht so aus, als könnte er durchaus an einem McDonald's vorbeigehen, ohne dort ein Maximum zu kaufen.
Oder er ist halt einfach so veranlagt.
Das kann auch sein.
Ich glaube eher, weil er ist halt ziemlich klein und so. Ich habe noch nicht so einen kleinen Kubaner mit einem Ransen gesehen. Sind immer eher die Großen,
größer sind. Würde ich aber gerne mal so ein kubanischen Minimumgewichtler, der einfach vollkommen fett ist, aber dann noch so im Leichtgewicht noch aufräumen soll.
Ja, wie hat der eine geheißen? Komm schon, der wo gegen Vajulev damals kämpft hat.
Der ist ein Cruisergewicht. Der
war im Halbschwergewicht sogar, weil der hat gegen Maka schon mal kämpft. Und dann ist der irgendwie in Schwergewicht. Ich meine, der hat den Kampf.
Dominguez.
Ja, Dominguez, Fabian. Dominguez irgendwie. Und der, also das gibt's auch auf YouTube, kann man sehen, wenn man nichts zu tun hat in seinem Leben, man ist am Ende, dann gibt in YouTube einen Vajulev gegen Dominguez und der Typ ist ungefähr fünfmal so klein wie der Vajulev, hat einen leichten Frontspoiler mittlerweile schon dran und schafft es irgendwie den Vajulev so komplett immer abzukontern. Und so also das ist so geil, es ist einfach. Es ist echt lustig, das hat ausgeschaut wie Wrestling. Es ist so genial. Vajulev ist ja 2,18 Meter oder so gewesen und der Typ ist so klein. Er hat irgendwie ausgeschaut wie Maradona in seiner fettesten Prime. Es war einfach lustig. Ja. War echt.
Ja. Ja, so ein Kubaner würde ich mir mal wünschen. So richtig so 1,50, aber dann so die 1,70 Leute gut machen. So wie James Toney im Schwergewicht. So. Nochmal ja. Den Peter ärgern und so.
Ja, ansonsten ist, oder möchte noch jemand weiter lästern?
Nein, das sind ja nur so Träume gewesen von uns.
Ja, hier. Ja. Ansonsten ist da nicht viel los. Wir erwähnen schon mal das darauffolgende Wochenende, 26.07. zum Beispiel auf D-Max im Free TV, ganz wunderbar, Chisora gegen Fury in der zweiten Auflage. Und ja, der erste Kampf, ich sag mal.
Wobei.
Ja. Ja, bitte?
Ich wollte bloß noch kurz anwenden, das ist echt nichts los, aber Freitag ist noch sehenswerter Kampf davor. Kann man sich ja auch anschauen, der wird da live wieder von ESPN übertragen. Der ist auch wieder der einzigartige Teddy Atlas am Start. Ich hoffe, dass er wieder Spielübungen vom Pool aus gibt. Und da ist Karim Mayfield gegen Emmanuel Taylor der Hauptkampf. Und der ist wirklich nicht schlecht. Kann man sich anschauen, das noch dazu zu erwähnen.
Okay. Ja, dann war stehen geblieben, Chisora gegen Fury. Im ersten Kampf Chisora vielleicht nicht ganz austrainiert und Fury hat den Sieg davongetragen. Aber ganz persönlich, ich glaube, wenn der Chisora diesen Kampf jetzt ernst nimmt, dann hat der Fury durchaus seine Problemchen damit, weil er ist weder schnell, noch hat er eine besonders gute Deckung. Und er sitzt auch gerne mal auf dem Hintern gegen Steve Cunningham. Und ja, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also ein fitter Chisora ist für mich ein leichter Favorit.
Ja, aber umgekehrt ist die Frage, wie fit er wirklich ist. Ich habe jetzt schon Leute gehört, die gemeint haben, in der Pressekonferenz würde er eigentlich schwerer als im letzten Kampf aussehen. Das muss jetzt aber nicht unbedingt was Schlechtes sein. Es kann ja auch zusätzlich Muskel durch mehr Training irgendwie sein. Ah. Aber eigentlich kann Fury doch nur gewinnen. Er hat da Tische umgeschmissen. Er hat da Raubauke gemacht bei jeder Pressekonferenz. Irgendwie kann ich ihn nicht ernst nehmen. So leid es mir tut.
Ja, ich gebe deinen Ingo auf jeden Fall vollkommen recht. Ich meine, die letzten Kämpfe hat ja schon dünner gewirkt, der Chisora, und hat auch wirklich mehr gemacht. Und ich meine, eigentlich kann der Fury aufgrund seiner größeren Reichweitenvorteile den Kampf schon auf jeden Fall bestimmen. Aber er ist auf jeden Fall anknacksbar und man kann in seine Distanz kommen. Der hat auf jeden Fall eine Waffe dazu, einen wegzuhalten davon oder zu beeindrucken. Einmal, dass es mal kurz dazwischen knallt, dass dann einer denkt, okay, muss ich es irgendwie anders gestalten, bevor ich da nochmal einlaufe. Und von dem her, gut, Chisora ist sowieso so ein Typ, denen ist es egal, was da geflogen kommt, der läuft da durch. Und ich glaube schon, dass Chisora in dem Kampf auf jeden Fall besser sein wird wie im ersten. Ob es im Endeffekt reicht, möchte ich immer noch nicht sagen. Es ist verdammt, verdammt enger Kampf immer noch. Ja. Ich glaube, es ist sehr schwer zum Sagen. Ich glaube eher, dass Fury gewinnt, aber es kann Chisora schon auch packen, aber Fury ist halt einfach. Ich meine, Chisora hat auch nicht die One-Punch-Knockout-Power.
Na.
No. Der zermürbt halt eher auch und der muss erst einmal so weit kommen, in Fury zu zermürben. Auf der einen Seite sagt man jetzt halt, ja, okay, aber Cunningham hat ihn auch am Boden gehabt, aber Cunningham hat ihn halt wunderbar getroffen mit der Hand damals.
Richtig. Glaub,
Chisora, das so kann er es halt nicht, so der technische Künstler. Er ist halt eher der, wo angreift. Leute zermürben kann und Steinmeck Fights Geschichte, weiß nicht, es ist schwer. Aber gehen wir nochmal näher drauf ein.
Nächste Woche können wir da nochmal. Ja. Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Neuigkeit zu dem Kampf, dass es nochmal spannender wird. Sehen wir dann.
Des Weiteren noch ein Kampf am 26.07. Robert Stiegels gegen einen Herrn Kumitzki. Das Ganze auf ran.de sei auch schon mal erwähnt. Auch und auf dazu
Sat.1 im Übrigen auch
noch. Ach ja, und auf Sat.1 natürlich. Dazu dann aber wahrscheinlich auch mehr nächste Woche, denke ich mal. Und ansonsten haben wir noch ein paar News. Mayweather gegen Medana 2 steht fest. Wer es braucht, ich glaube, Mayweather wird auf den Rückkampf nach Punkten gewinnen. Ist wahrscheinlich. Dann haben wir Pacquiao gegen Algieri, steht fest. David Price hatte eine Handoperation und ist bis Dezember außer Gefecht. Ja, auch da stellt sich die Frage, ob er das nicht einfach ja, noch weiter herauszögern sollte und vielleicht seine Karriere beendet, weil ich glaube nicht, dass er ein Schwergewicht auf lange Sicht eine Chance hat. Und ja, vielleicht seht ihr das ja anders. Einer von euch vielleicht anderer Meinung. Ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Nee, man will halt einfach nur mal vielleicht in die Reichweite kommen eines Titels. Vielleicht ja. glaubt er ja, ja selber an sich, dass er es schaffen kann. Ja. Aber wir haben, ich weiß, da ist es halt aus deiner Sicht immer ganz anders.
So. Ja, das Interessante ist halt, er ist halt einer von den Leuten, die Sauerland jetzt in Großbritannien unter Vertrag hat und die wollen sich dorthin halt noch ein bisschen expandieren und ich
ja, glaube,
der wird noch ein bisschen was machen. Der wird ist recht beliebt noch in Großbritannien, ich glaube, der
nein,
wird
ist er noch nicht.
Echt, ich habe den Eindruck, dass er...
Nein, der hat ja bloß in seinem Hometown ist der beliebt, den lachen doch alle. Ja. Warum ja. kämpft er denn in Deutschland
auf die Underclass,
wenn er in England so beliebt wird, mal, über den England kämpfen?
Sag mal, es ist ein recht bekannter Name.
Ja, er war echt beliebt, aber es ist halt einfach Niederlagen. Er kämpft ja ohne Grund in Dänemark oder in Deutschland, wenn er so beliebt über den England kämpft.
So ist es, so sehe ich das auch. Ja, auch scheinbar nicht mehr beliebt, und zwar bei Sauerland ist Hagen Döring. Der ist entlassen worden. Ich weiß nicht, Tommy, hast du da mehrere Details noch?
Nee, ich hab's kurz irgendwie...
Also Hagen Döring ist ja der Matchmaker von Sauerland gewesen.
Ja.
Und das ist doch recht deutlich, wenn man da jemanden mit guten Kontakten entlässt, dass man sich darauf einstellt, dass man das Unternehmen selbst deutlich runterfahren wird. Ja. Also wenn es jetzt die Sekretärin wäre, wäre es eine andere Geschichte, aber...
Mal schauen, vielleicht hat sie... Man kann es ja... Im Endeffekt kann man es nicht 100% sagen, aber schaut danach aus. Kann aber auch sein, dass es vielleicht private Differenzen gab oder so. Kann auch sein.
Es gab ja bei Sauerland, glaube ich, jetzt in letzter Zeit doch ein paar Leute, die gegangen wurden.
Es wurde ja auch eiskalt, es wurde ja auch aufgeräumt, was den Boxstall angeht, was die unter Vertrag stehenden Boxer angeht. Also ja...
Aber ist man dann schon so weit, dass man einen Matchmaker, der wo weniger kostet wie ein Box? Raust du? Ich weiß nicht, deswegen
ist halt die eine. Oder man fährt die sichere Schiene, dass man sagt, okay, warten erstmal, wir entlassen sich erstmal, wenn sich was Neues ergibt, nehmen wir wieder, man weiß es ja nicht. Aber auch ich bin der Meinung, also da schließen sich so langsam die Tore. Ja, glaubt ihr, dass Sauerland irgendwie. Vielleicht bei RTL war er ja schon mal in den 90ern mit Henry Maske oder vielleicht auch Sat.1. Glaubt ihr, dass das eine Option ist?
Ich habe halt wirklich was gehört, dass es wo, dass die mit Sat.1 schon mal Gespräche geführt hätten, aber ich glaube nicht, dass Sat.1 vergleichbare Konditionen zur ARD einbieten kann. Das kann das sein. Also werden sie da vielleicht 4 Kämpfe pro Jahr liefern können. Und vielleicht ist der Vorteil davon, dass halt dieser Privatkrieg, den sie gegen Taxifahrer aus Argentinien da führen, dann endlich mal beendet wird.
Ja, schön wär's. Ja, Sat.1 scheint ja sowieso auf Boxen zu setzen. Man zeigt Golovkin, man hat Felix Sturm unter Vertrag oder gehabt, ich weiß es nicht genau. Wie es da jetzt weitergeht mit Felix Sturm, bleibt abzuwarten. Also man scheint bei Sat.1 zumindest mal ein bisschen auf Boxen zu setzen. Na, warten wir es mal ab. Ja, genau, Stieglitz ist auch noch. Also man legt schon vielleicht Wert darauf, Boxen zu zeigen. Ob da Platz für Sauerland ist, wage ich mal momentan zu bezweifeln.
Ja, höchstens der Gegner für einen der.
Ja, genau. Genau, genau. Ja, und dann noch eine Mega-Nachricht. Alex Leapay kämpft gegen Shannon Briggs, sehr wahrscheinlich, oder gegen Lucas Brown. Das sei noch so erwähnt. Möchte sich dazu noch jemand äußern?
Ja, Shannon Briggs ist ja inzwischen unser Lieblingskämpfer hier geworden. Ja, der ist spektakulär, der ist gut trainiert und der ist...
Zumindest auf Pressekonferenzen.
Und er kann ganz toll Torte werfen nach Leuten und so Geschichten.
Ja, ja.
Ja, es ist halt... Alex Leapay war die große Überraschung dieses Jahres, dass er gar nichts gebracht hat, gegen Klitschko irgendwie 5 Schläge oder sowas gelandet hat in dem ganzen Kampf. Vielleicht waren es auch 13 oder so. Und jetzt kehrt er zurück und hat gegen Klitschko kämpfen dürfen und ist jetzt deshalb ein bekannter Name. Lukas Braun ist deshalb interessant, weil beide ja aus Australien kommen. Shannon Briggs ist halt interessant, weil er halt schon mal Champion war und halt irgendwie immer mal wieder für was Interessantes sorgen kann.
Ja.
Es ist auf jeden Fall interessant, dass sich Alex Leapa jetzt offensichtlich als Unfallobst vermarktet, was halt schon mal gegen den Champion gekämpft hat. Und
ja. Lucas Brown kämpft, habe ich jetzt gerade gesehen, am 1. August auf jeden Fall in England.
Oh.
Um einen WBA Intercontinental-Titel gegen Andrei Rudenko.
Mhm.
Gegen ein Schwergewichtklasse der Ukraine. Auch mal schauen. Aber kann es ja immer nur Ende des Jahres geben. Lapai kann sowieso Pause machen, wenn es genug Kohle braucht, zu der LKW fahren.
Ja. Ja, dazu wäre dann auch alles soweit gesagt. Wenn ihr uns mögt, ihr könnt uns verfolgen, unter anderem auf YouTube, auf iTunes, auf unserer Homepage, das ist www.boxpodcast.de, und ein besonderer Gruß geht noch an Julio. Ich hoffe, du weißt, wer gemeint ist. Ja, möchte sonst noch jemand was in die Runde hauen? Eigentlich. Sonst würde ich sagen, verabschieden wir uns. Okay, keiner mehr, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ciao.
Zum nächsten Mal.